The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 22. Januar. Wer renditestark und nachhaltig investieren wolle, der müsse nicht länger suchen. Kommen Sie nach Deutschland. Mit diesen Worten schloss Bundeskanzler Olaf Scholz vor 2 Jahren seine Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Gestern stand er dort nun erneut am Rednerpult. Ein Kanzler ohne Mehrheit mit einem Land ohne Wirtschaftswachstum. Und während Donald Trump der Welt Feuer unter dem Hintern macht, bemüht Olaf Scholz die Besonnenheit, die er ja zur Selbstzuschreibung seiner Kanzlerschaft gemacht hat.
Gerade in dieser extrem dynamischen Epoche ist es wichtig, dass wir besonnen und berechenbar handeln. In vielen unserer Länder erleben wir ähnliche Entwicklungen. Berechenbarkeit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit haben zunehmend einen schweren Stand.
Die Besonnenheit, die Scholz für sich in Anspruch nimmt, erweist sich im Laufe seiner Rede allerdings als Ideenlosigkeit. Zumindest wenn man ihm beim Wort nimmt, als er auf die Herausforderungen zu sprechen kommt, die die zweite Präsidentschaft von Donald Trump für Europa bedeutet.
Präsident Trump und seine Regierung werden die Welt in den kommenden Jahren in Atem halten. In der Energie- und Klimapolitik, in der Handelspolitik, in der Außen- und Sicherheitspolitik und auf manch anderen Feldern. Das alles hat Präsident Trump angekündigt, auch gestern noch einmal. Mit all dem können und werden wir umgehen.
Wie dieses Umgehen können gestaltet werden soll, da hat Scholz wenig zu bieten. Er wandelt zwischen Autosuggestion und Allgemeinplätzen. Wie Europa, wie Deutschland zum Beispiel mit den höheren Zöllen umgehen will, die die USA auf Importe erheben wollen, dazu sagt Scholz:
Abschottung kostet Wohlstand. Wir werden den freien Handel als Grundlage unseres Wohlstands auch gemeinsam mit anderen Partnern verteidigen. Darüber beraten wir mit EU-Partnern und mit der Europäischen Kommission. Und schon morgen spreche ich mit Emmanuel Macron in Paris darüber.
Na dann. Seit Monaten hat Trump eine rigide Zollpolitik angekündigt und jetzt, wo sie umgesetzt werden wird, trifft sie Europa augenscheinlich unvorbereitet. Auch Deutschland als größte Volkswirtschaft der EU ist offenbar untätig geblieben. Stattdessen verweist Scholz im Kontext der Wettbewerbsfähigkeit der EU stolz darauf, dass nun eine europaweit harmonisierte Kaufprämie auf Elektroautos kommen soll.
Und deshalb freue ich mich, dass die Kommissionspräsidentin meinen Vorschlag europaweit harmonisierter Kaufprämien für E-Autos inzwischen aufgenommen hat.
Es lebe das Klein-Klein im großen Weltengefüge. Mal abgesehen davon, dass es die Ampelregierung war, die Ende vergangenen Jahres im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht die staatliche Kaufprämie für Elektroautos abgeschafft hatte. Aber es ist Bundestagswahlkampf. Und so war die Botschaft von Scholz auch weniger an die versammelte Weltwirtschaft gerichtet als an den deutschen Wähler. Eine Deutschlandprämie für Unternehmen, ein Deutschlandfonds für die Infrastruktur, eine Reform der Schuldenbremse ergibt die Klassiker des SPD-Wahlprogramms zum Besten. Nach 16 Minuten ist seine Rede dann auch vorbei. In Atem gehalten hat sie niemanden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sascha Lobo spricht gleich mit mir über die Ursache des Versagens, die Digitalisierung in Deutschland endlich voranzutreiben.
Tatsächlich ist der Hintergrund eine sehr aktionsresiliente Bürokratie, die wir in Deutschland haben. Der bürokratische Aspekt ist manchmal wirklich katastrophal und besteht auch aus ganz vielen Facetten.
Börsenreporterin Anne Schwedt sagt uns, wie die Wall Street auf Trumps Amtseinführung reagiert hat. Und wo wir schon beim Thema sind, der Ex-Kommissionspräsident der Europäischen Union, Jean-Claude Juncker, sagt uns heute Morgen, wie er auf die zweite Amtszeit von Trump blickt. Außerdem lernen wir den wohl einsamsten Fisch der Welt kennen. Und wir ehren eine wahre Kultfigur der deutschen Arbeiterklasse.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Ich spreche nun mit einem Mann, für den das Internet sicherlich kein Neuland ist. Er ist einer der bekanntesten Experten für Digitalisierung und Netzpolitik. Sascha Lobo ist nicht nur Autor, Kolumnist und Podcaster, sondern auch eine der einflussreichsten Stimmen, wenn es um das Thema Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung geht. Wir haben nun die Möglichkeit, mit Sascha Lobo zusammen tiefgründig und zugleich humorvoll die größten Bremsklötze der Digitalisierung hierzulande auszuloten und was die neue Regierung hier dringend verbessern muss. Guten Morgen, Herr Lobo.
Guten Morgen.
Herr Lobo, jeden Wahlkampf wieder rückt das Thema Digitalisierung auf die politische Agenda und jedes Mal ist das Versprechen, dass es dieses Mal aber wirklich vorangehen wird mit dem Digitalen in Deutschland. Wie ist es denn derzeit um die Digitalisierung hierzulande bestellt?
Ja, man kann durch die inzwischen geplatzte Fortschrittskoalition, ich weiß nicht, ob sich alle noch an diesen selbstgegebenen Namen erinnern, tatsächlich von einem Fortschritt in Sachen Digitalisierung sprechen, und zwar von katastrophal hoch auf stets bemüht. Katastrophal war die ganze Ära Merkel. Es gab substanzielle Rückschritte. Und wenn man das im internationalen Vergleich sich anschaut, dann ist das sogar noch schlimmer, was damals alles geschehen und vor allem nicht geschehen ist. Und die Ampel war tatsächlich bemüht. Ja, das fing damit an, dass man die Fehler der alten Regierung identifiziert hat und versucht hat, sie zu sehen.
Zum Beispiel?
Eine ganz, ganz, also wirklich erbärmliche digitale Infrastruktur, die dazu noch zu den teuersten in Europa gehört hat. Ja, also nicht nur, dass in Deutschland vom Handyempfang bis über die Glasfaser-Ausbausituation eine ganze Menge nicht richtig funktioniert hat und teilweise noch immer nicht funktioniert, sondern dazu noch waren wir zum Beispiel, was den Preis je übertragenem Gigabyte angeht, auch in den teuersten Regionen Europas unterwegs. Das sind so Punkte, digitale Infrastruktur. Und das ist unter Merkel ganz sträflich liegen geblieben. Und das ist bei der Ampel besser gewesen, aber halt weit entfernt von gut.
Lassen Sie uns konkreter werden und auf die Infrastruktur schauen. Das Glasfasernetz, da war der Plan, bis 2025 die Hälfte der deutschen Haushalte ans Glasfasernetz anzuschließen. Das hat sich die Ampel vorgenommen. Hat nicht ganz geklappt.
Nee, aber die Große Koalition vor der Ampel hat versprochen, bis 2025, ich zitiere hier Sigmar Gabriel von 2016, die weltbeste digitale Infrastruktur herzustellen. Wir sind jetzt 2025 und wir haben nicht mal in Europa eine unter den Top 10. Das ist dieses Auseinanderklaffen von Wunschvorstellungen und dem wirklich jahrzehntelang nicht wissen und nicht wissen wollen, wie man diese vollmundigen Ansagen dann auch tatsächlich erreicht.
Woran liegt es denn zum Beispiel beim Glasfasernetz genau, dass das Ziel nicht erreicht worden ist, was sich auch die Ampel vorgenommen hat?
Das liegt hauptsächlich daran, aus meiner Perspektive, dass dieses Thema immer wieder runterpriorisiert worden ist, einerseits. Zweiterseits, dass der Staat sich gescheut hat, unter anderem wegen der schwarzen Null und der aus meiner Sicht komplett absurden Schuldenbremse, sinnvoll zum richtigen Zeitpunkt Geld zu investieren. Dann auch an bestimmten Regularien, an der Regulatorik, die vorsichtig gesagt dysfunktional war. Und schließlich, das darf man nicht verschweigen, dass die Telekom als wirklich sehr, sehr großes Unternehmen leider gleichzeitig ein drittelstaatliches Unternehmen ist. Drittelstaatlichkeit bedeutet, dass ein Unternehmen immer genau dann sich börsennotiert fühlt, wenn es dafür einen geeigneten Slot sieht und sich dann auch immer genau sehr, sehr politisch bemüht und engagiert fühlt, wenn das für das Unternehmen oder zumindest die Führungskräfte besser ist. Und das ist für mich ein großer und sehr, sehr schwieriger Punkt beim katastrophalen Infrastrukturversagen gewesen.
War das jetzt gerade ein Plädoyer, die staatlichen Anteile an der Telekom zu verkaufen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das für die Telekom selbst gar nicht toll ist, wenn sie so der digitale Butler der Bundesregierung ist und wann immer irgendjemand irgendwo mal eine App braucht, weil eine Pandemie ist, oder wenn jemand irgendwie denkt, ich hätte hier gern Glasfaser in diesem kleinen Dorf, weil da unser Generalsekretär wohnt oder sowas, dann einfach immer die Telekom zu bemühen. Das sind alles ganz, ganz schwierige Punkte, die, glaube ich, bei einer klaren und sauberen Trennung viel einfacher zu handeln werden. Die meisten Menschen wissen nicht, wie groß die Telekom ist. Wir reden hier, sozusagen, nehmen wir das Jahr 2022 oder 2023, da reden wir davon, dass die Telekom 2022 mehr Umsatz gemacht hat als Facebook. Ja, das sind Größenordnungen, das kennen viele Leute nicht. Und da zu sehen, okay, für diese Größe ist die staatliche Limitierung nicht förderlich, das würde ich jetzt erstmal als gegeben annehmen.
Das eine ist die Infrastruktur, das andere sind die digitalen Dienstleistungen, die der Staat, die Verwaltung selber anbieten. Da hat ja schon die letzte große Koalition unter Angela Merkel das sogenannte Online-Zugangsgesetz beschlossen. Und das sollte eigentlich vorsehen, dass bis 2022 mehr als 500 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden. Das ist nachweislich nicht gelungen. Und die Ampel hat dann das Online-Zugangsgesetz 2.0 aufgelegt. Darin heißt es jetzt, ab 2028 haben die Bürger ein Recht auf digitale Verwaltungsdienstleistungen. Herr Lobo, ich habe das Gefühl, Digitalisierung bedeutet in Deutschland vor allem Dinge zu beschließen, die aber dann nicht umgesetzt werden oder man bekommt es gar nicht hin, sie umzusetzen. Woran liegt das?
Tatsächlich ist der Hintergrund eine sehr aktionsresiliente Bürokratie, die wir in Deutschland haben. Der bürokratische Aspekt ist manchmal wirklich katastrophal und besteht auch aus ganz vielen Facetten. Einem komplett überbordenden Datenschutz zum Beispiel, einer regelrechten Digitalaversion, was Arbeitsstrukturen angeht. Auch wieder übrigens die schwarze Null im Hintergrund. Denn wenn man von einer Digitalaversion ausgeht, innerhalb der Bürokratie, in der Administration, in der Verwaltung, dann kommt die ja nicht nirgendwo her. Da sitzen ja ganz oft Leute, die wollen eigentlich. Denen ist aber schon 27 Mal ein ganz tolles Online-Tool versprochen worden und dann kam das und dann war das schlecht und hat nicht funktioniert und hat ihre Arbeit 100-mal schwerer gemacht als vorher. Da sind Leute, die sind genervt davon, dass ihnen immer wieder digitale Heilsversprechen gemacht worden sind, die dann nur halbherzig eingelöst worden sind. Man wollte über 500 Dienstleistungen digital anbieten, allerdings war digital hier nur als Tapete für die Bürgerinnen und Bürger gemeint. Das heißt, dahinter war gar nicht geplant und auch gar nicht verpflichtend, digitale Prozesse zu setzen. Hätte auch viel zu lange gedauert. Was man gemacht hat, ist, dass man alle diese verschiedenen Dienste, es waren ja über 500 geplant, dass man die mit so einer Eingabemaske irgendwie im Internet abbilden kann und dass das dann ausgedruckt werden kann, ich sage es mal ganz zugespitzt, und dann eben wieder weiter auf Papier verarbeitet werden kann. Das war das OZG, das erste. Und das war noch nicht mal handwerklich das Schlechteste. Das Schlechteste war, dass im ersten OZG keinerlei Sanktionen drin waren, wenn eine Behörde das nicht angewendet hat. Daraufhin hat man eine sagenhafte Quote erreicht von ein bisschen über 5%, wenn ich mich recht erinnere. Das waren damals ein bisschen über 500 Dienste und tatsächlich umgesetzt waren knapp über 30 zum Stichtag, als man eigentlich gesagt hatte, da müssten alle da sein. Also komplett gescheitert ist für mich noch eine sehr freundliche Formulierung.
Wenn es um Digitalisierung geht, dann sprechen Sie von einer Regulierungsgeilheit, die es in Deutschland und in der EU gibt. Als jüngstes Beispiel führen Sie den AI Act für den Umgang mit künstlicher Intelligenz an. Die EU rühmt sich ja, sie habe das weltweit erste umfassende KI-Gesetz damit verabschiedet. Und darin werden ja KI-Anwendungen in verschiedene Risikogruppen eingestuft. Systeme, die als besonders risikoreich gelten, beispielsweise kritische Infrastruktur oder Gesundheitswesen, die müssen sehr strenge Anforderungen erfüllen. Was kritisieren Sie daran, Herr Lobo?
Die Philosophie des AI Act beruht auf dem sogenannten risikobasierten Ansatz. Der risikobasierte Ansatz kommt ursprünglich aus der sehr deutschen Kategorie der Technikfolgenabschätzung, wurde aber maßgeblich geprägt in den 80er Jahren einerseits von Ulrich Becks Risikogesellschaft, ja, dem soziologischen Risikostandardwerk, wo man die ganze Welt als Risiko begreift. Nichts gegen Ulrich Beck, aber die haben dazu geführt, dass der risikobasierte Ansatz bei jeder neuen Technologie erstmal fragt, was kann alles schiefgehen und wie können wir die Leute dort draußen bestmöglich davor schützen, dass alles schiefgeht. Wenn man so rangeht, dann ist das ein Verhinderungsmindset. Und das ist für mich der Hauptkritikpunkt. Weil man eigentlich rausfinden muss, wie können wir das Maximum von und für diese Technologie, für diesen Kontinent, für die EU und eben auch das Land Deutschland rausholen. Wenn man nur auf die Gefahren schaut, dann verpasst man traditionell die allergrößte Gefahr, jedenfalls was solche digital vernetzten Technologien angeht. Und das ist zu verpassen. Und der AI Act ist deswegen so dysfunktional, weil er einfach nur nach Risiken schaut, weil darin wenig bis nichts von gezielter Förderung, von gezieltem Aufbau steht und weil es am Ende, genau wie die DSGVO, ein überbürokratisches Monstrum wird. Konkret bei der DSGVO und so, genauso wird es beim AI Act auch kommen, ist es so, dass in Estland Sachen erlaubt sind und erwünscht sind und gemacht werden, die im Saarland verboten und in Hamburg halb verboten und in Nordrhein-Westfalen irgendwie so, weiß man nicht so genau sind. Weil es natürlich dann am Ende auch noch Bundesländer gibt, die mitsprechen wollen. So ist es beim Datenschutz, so wird es beim AI Act sein. Und das ist aus meiner Sicht eine Art, wie man KI-Fortschritt in Deutschland verhindern kann. Und wenn man dann auch noch ein Sahnehäubchen haben möchte zu den gerade noch erlaubten, mit der höchsten Gefahren- und Bedrohungsstufe versehenen Technologieaspekten im AI Act, gehört ein großer Teil der Bildung. Wenn wir Bildung als höchste Gefahrenstufe im AI Act abgebildet haben, in sehr, sehr vielen Fällen, dann haben wir ein komplett falsches regulatorisches Bild von dem, wie künstliche Intelligenz funktioniert.
In China ist, glaube ich, seit 2018 KI ein integraler Bestandteil des Lehrplans. In Deutschland ist das komplett außen vor. Wie kriegen wir die nächsten Generationen zumindest KI-fit? Oder wie Sie gesagt haben, ein KI-Ruck muss durch Deutschland gehen. Wie kann das gelingen?
Ich glaube, das kann eigentlich nur noch begleitend, parallel, privat, auf Eigeninitiative beruhend funktionieren. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man sowas anbietet und sagt, wir brauchen hier private Initiativen, die KI-Bildung auch außerhalb von Schulen, in Unternehmenskontexten, sogar meinetwegen in so institutionellen Angelegenheiten, die dann doch wieder in staatliche Komponente haben, meinetwegen Volkshochschulen oder was auch immer, bis das in die Schulbildung kommt, wie es in China, wie gesagt, seit 2018 der Fall ist, wo es erstmal probeweise in China so in wenigen 10.000 Schulklassen tatsächlich getestet wurde. Und inzwischen ist es bis von der Grundschule bis vor die Abschlussprüfung ein integraler Bestandteil des Lehrplans in China, also künstliche Intelligenz.
Eine allerletzte Frage, lieber Herr Lobo. Die CDU, sollte sie an die Regierung kommen, plant ja, ein Digitalministerium zu schaffen. Macht Ihnen das Angst oder sehen Sie da drin eine Chance für den digitalen Fortschritt in Deutschland?
Nein, ich bin jetzt kein erklärter Fan der CDU und von Friedrich Merz, aber ich habe schon so oft, und das ist aus meiner Sicht auch sinnvoll, gesagt und gefordert, dass wir dringend ein Digitalministerium brauchen, dass ich jetzt nicht anfange zu sagen, das ist falsch, weil es Friedrich Merz halt auch will. Im Gegenteil. Ich sehe da drin einen sehr, sehr großen Vorteil und ich glaube, das ist sehr, sehr essentiell, dass das auch genau passiert.
Herr Lobo, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Der neue US-Präsident Donald Trump hat eine klare außenpolitische Agenda.
America first! America first!
Was heißt das für uns in Europa? Wie sind wir auf Trumps zweite Amtszeit vorbereitet und was kommt da auf uns zu? Mein Kollege Marc Saar hat dazu exklusiv mit jemandem gesprochen, der Trumps erste Präsidentschaft als oberster Europäer hautnah erlebt hat. Jean-Claude Juncker aus Luxemburg, der frühere Präsident der EU-Kommission. Seine Einschätzung:
Man kann sich auf Trump nicht millimetergenau vorbereiten. Man weiß also nie genau, was im Detail passiert. Trotzdem gibt es einen Unterschied zu 2016, Beginn des ersten Mandates von Trump. Wir kennen ihn besser und er kennt uns auch besser. Wir müssen Trump selbstbewusst entgegentreten. Wir dürfen uns nicht wegducken. Und ich habe ihn kennengelernt als jemand, der entgegen dem öffentlichen Eindruck, den er erweckt, zuhören kann. Ein, wenn auch begrenztes Verständnis für die europäische Problemlage aufbringt. Er klang vorgestern so, als ob er sich auf einem konfrontativen Kurs nicht nur Europa gegenüber, sondern all seinen Partnern gegenüber befinden würde. Man muss ihm deutlich machen, dass America First nicht America Alone heißt und auch darauf aufmerksam machen, dass wenn die Amerikaner aus eigenem Willen ihr enges Verhältnis zu den Europäern aufgeben möchten oder zumindest lockern möchten, dass dies sich auch negativ für die Vereinigten Staaten von Amerika auswirken wird.
Und bleiben die USA, ihr Militär und ihre Geheimdienste unsere Schutzmacht? Juncker sieht das so.
Sie bleiben Schutzmacht für Europa, aber sie werden nicht mehr diese integrale Schutzmacht sein wollen, wie sie erst in den letzten Jahrzehnten waren. Sie verlangen, nicht zu Unrecht, wie ich finde, dass die Europäer ihre europäischen Verteidigungsanstrengungen innerhalb der NATO nach oben korrigieren müssen. Dies ist nicht ein Vorgang, der erst mit Trump von der internationalen Agenda Besitz ergriffen hat. Nein, das war unter seinen Vorgängern auch schon so. Der erste Präsident der USA, der mir sehr deutlich gemacht hat, dass die Europäer sich stärker anstrengen müssen, was Verteidigungspolitik und Burden-Sharing in der NATO anbelangt, war 1995 Clinton. Und das ging mit Bush und mit Obama so weiter. Also Trump ist nicht der Erste, der uns auf die Finger klopft. Das haben seine Vorgänger auch gemacht. Weniger aggressiv, weniger konfrontativ, mit weniger Rücksichtslosigkeit im Ton verbunden. Aber neu ist das nicht.
Sie finden mehr zum Interview mit Jean-Claude Juncker auf thepioneer.de und in unserer App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da war gestern nach der Amtseinführung von Donald Trump einiges los. Denn der neue US-Präsident hat bereits am ersten Arbeitstag Vollgas gegeben. Er unterzeichnete hunderte Dekrete, feuerte einige unliebsame Regierungsmitarbeiter von Joe Biden, ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und verfügt den Notstand an der Grenze zu Mexiko. Wie hat auf all das die Börse reagiert? Das sagt uns jetzt natürlich unsere Börsenexpertin Anne Schwedt. Guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, an der Wall Street war es eine Art Erleichterungsrallye, kann man sagen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,2%, die Nasdaq mit plus 0,6% und der S&P 500 legte um 0,9% zu. Warum Erleichterung? Weil trotz der vielen Dekrete von Trump eins, was die Anleger befürchtet hatten, nicht dabei war, nämlich die Importzölle. Heißt nicht, dass die nicht noch kommen. Im Gespräch ist der 1. Februar. Die Anleger haben jetzt aber die Hoffnung, dass die Zölle geringer ausfallen als befürchtet, weil jetzt noch Zeit ist, mit anderen Regierungen zu verhandeln. Die Währungen der beiden Nachbarländer, Mexiko und Kanada, auf die ja Zölle eingeführt werden sollen, fielen allerdings trotzdem gegenüber dem Dollar. Der kanadische Dollar sogar zeitweise auf ein 5-Jahres-Tief. Gewinne gab es bei KI- und Tech-Unternehmen. Insidern zufolge will die US-Regierung nämlich eine Infrastruktur für künstliche Intelligenz aufbauen. Trump werde dies im Laufe des Tages bekannt geben. Entsprechend euphorisch darüber waren auch die Anleger von Atomstromunternehmen. Die Aktien von NuScale und Oklo zum Beispiel legten einen Plus von über 30% hin. Ebenso Gewinne gab es bei Ölfirmen. Trump hat nämlich den nationalen Notstand ausgerufen, um die Energieförderung zu steigern.
Und dann, liebe Anne, lass uns doch jetzt noch zum Tagesgeschäft übergehen. Gestern veröffentlichte ja auch Netflix die neuen Geschäftszahlen. Wie sind die ausgefallen?
Sehr gut, Dagmar. Netflix konnte mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Anzahl der zahlenden Mitglieder stieg um 19 Millionen auf über 300 Millionen. Dieses Wachstum wurde durch ein starkes Programmangebot, aber auch durch die typische Saisonalität des 4. Quartals gefördert. Der Umsatz konnte um 16% gesteigert werden und Netflix erhöhte auch die Prognose fürs Gesamtjahr. Netflix kündigte außerdem an, die Preise für einige Streaming-Tarife um $1 bis $2 pro Monat zu erhöhen. Die günstigsten werbefinanzierten Tarife machen mehr als 55% der Anmeldungen aus und wuchsen um etwa 30% im Vergleich zum Vorjahr. Die Anleger waren super happy und schickten die Aktien nachbörslich um 14,4% nach oben.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass manche Menschen ein Leben leben, das eigentlich für drei reicht. So ein Leben hat auch Ernst Busch, die große Stimme der Arbeiterklasse, geführt.
Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Schornstein hinaus, wie Karl Marx es und Lenin gelehrt.
Er wurde auch der Barrikaden-Caruso oder die Rote Nachtigall genannt. Heute, vor genau 125 Jahren, am 22. Januar 1900, kam Ernst Busch in Kiel zur Welt. Schon mit 16 wurde er Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend. Busch lernt Werkzeugmechaniker, doch die werden in Kiel nach dem Ende des Ersten Weltkriegs auf den Werften nicht mehr gebraucht. Ohne Anstellung versucht er sich mit dem Rezitieren von Gedichten und als Sänger von Arbeiterliedern durchzuschlagen. letztlich mit Erfolg. Er bekommt ein Engagement am Stadttheater von Kiel. Die junge Garde, die da 1921 spielt, kann man getrost als goldenen Jahrgang bezeichnen. Er steht mit Bernhard Minetti, Hans Sönker und Gustav Gründgens auf der Bühne. Künstlerisches Umfeld, was ihn beflügelt und letztlich natürlich nach Berlin führt. An der Volksbühne spielt er unter Bertolt Brecht die Drei-Groschen-Oper.
Sie haben gesehen, die Liebe und Heirat der Polly Peachum. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, die Macht des Bettlerkönigs. Oder, wie er sich selber nennt, des ärmsten Mannes von London.
Die Ufer wird auf den jungen Schauspieler aufmerksam. Er spielt in dutzenden Filmen, auch hier meist wieder Gesangsrollen.
Als wir von Karawals kamen, da hatten wir die Pest an Bord. In Sacklein, Band und ohne Namen, mit Harmonika-Akkord.
Doch dann wird es ungemütlich. Die Machtergreifung der Nazis 1933. Busch interpretiert den Reichstagsbrand auf seine Weise.
Die Mordtat vom Reichstagsbrand. Fürchterlich war das Verbrechen und der Täter unbekannt. Das Gebäude anzustecken mussten 12 gewesen sein. Mittendrin in den 12 Bränden standen 12 von der SA.
Spätestens danach muss Busch fliehen. Es beginnt eine Odyssee durch Europa. Erst in die Niederlande, dann nach Belgien, von dort nach Paris und dann in die Sowjetunion, um für den Auslandsrundfunksdienst Radio Moskau zu arbeiten. Sein Leben hätte sicherer und ruhiger verlaufen können, wenn Busch in Moskau geblieben wäre. Aber 1937 zieht es ihn nach Spanien, wo er den antifaschistischen Kampf der internationalen Brigaden gegen den faschistischen General Franco unterstützen will, mit seinen Liedern.
In dem spanischen Land, in dem Unterstand, sitzen unsere Genossen an dem Grabenrand, wo der Posten stand. War dein Kamerad erschossen?
Doch Franco siegt, so schön und kämpferisch Ernst Busch auch gesungen hat. Er flieht erneut, verbringt wieder einige Zeit in Belgien und Südfrankreich. Doch bevor er sich in die wirklich sichere Schweiz retten kann, wird er gefasst und kommt nach Berlin, wo er wegen Hochverrats zum Tode verurteilt wird. Sein ehemaliger Schauspielkollege aus Kiel, Gustav Gründgens, der sehr gut mit den Nazis vernetzt ist, schafft es, dass die Todesstrafe für Busch in eine 4-jährige Zuchthausstrafe umgewandelt wird. Von der muss er nur ein Jahr absitzen, bevor er von der Roten Armee 1945 befreit wird. Busch geht nach Ostberlin, arbeitet wieder als Schauspieler, gründet die staatlichen Schallplattenfirmen Eterna und Amiga, singt 200 seiner Lieder nochmal neu ein und wird seitens der SED fortan zum Staatskünstler verklärt. Er schafft es vielleicht wie kein zweiter, Propaganda und Kunst miteinander zu verschmelzen. Sein Verhältnis zur SED gilt im Nachhinein als gespalten. Er soll sich mit Honecker gezofft und sich Parteiformalien grundsätzlich entzogen haben. Buschs Lieder wurden bei den ersten Weltjugendspielen 1951 in Ostberlin genauso gesungen wie bei den Anti-AKW-Demos in Brockdorf. Er hat das Kaiserreich, die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus und die DDR erlebt, ohne von der roten Fahne zu gehen. Dafür gebührt ihm heute Morgen unser Respekt. Er blieb aufrecht. Irgendwie.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Mondfisch aus Japan ein ganz einsames Leben führen muss. In einem Aquarium in Shimonoseki lebt wohl einer der empathischsten Fische der Welt. Dieser Mondfisch ist der absolute Besucherliebling, denn er ist ein sehr neugieriger Fisch und schwimmt häufig sehr nah an seine Aquariumscheibe heran, um einen genaueren Blick auf die Menschen hinter der Scheibe werfen zu können. Dort fotografieren ihn seine Fans und posten die Bilder auf Social Media. Eines der Bilder vom namenlosen Mondfisch erreichte über 12,6 Millionen Views und Kommentare. Ein richtiger Fischpromi also. Jetzt aber fühlt sich der Mondfisch eher so verloren wie der kleine Clownfisch aus dem allseits bekannten Walt Disney Hollywood Film Findet Nemo. Im Dezember wurde nämlich das Aquarium für Renovierungsarbeiten geschlossen. Seitdem keine Besucher mehr. Und der Mondfisch, nun, der aß nicht mehr und rieb ständig seinen Bauch am Fenster seines Aquariums. Dieses ungewöhnliche Verhalten fiel den Mitarbeitern natürlich auf. Man fürchtete, das Tier leide an Parasiten oder gar an Magenbeschwerden. Einer der Mitarbeiter vermutete aber etwas noch viel Schlimmeres: Einsamkeit. Und so kam man auf die Idee, Menschen aus Pappe vor das Fenster des Aquariums zu stellen, um dem Tier Gesellschaft zu leisten. Und es funktionierte. Schon am Folgetag zeigte der Mondfisch wieder Appetit und er entspannte sich. Wie schrieb schon der Naturforscher Adalbert von Chamiso? Allein zu sein. Drei Worte, leicht zu sagen. Und doch so schwer, so endlos schwer zu tragen. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Ich hab gesagt, geh, wenn du willst, darauf bist du gegangen. Ich hab gesagt, mir ist es gleich, so hat es angefangen. Ich hab getan, als wär für mich alles nur ein schöner Traum. Es ist nicht wahr, das ist mir heute klar.
Das Fest.